Konflikte sind für uns Menschen seit dem Sündenfall unvermeidbar. Auch der Herr Jesus hatte Konflikte auszustehen hier auf der Erde. Und besonders wird uns in der Bibel berichtet von einer Gruppe von Menschen, mit der er immer wieder in Konflikte kam. Die werden auch immer in einem Atemzug genannt, die beiden, nämlich, ihr ahnt es, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und bei diesen Konflikten, die er da hatte, da ging es immer um das Gesetz inhaltlich. Und ich möchte mit euch heute einen Konflikt näher anschauen, der zunächst gar nicht eigentlich nach Konflikt ausschaut. In Lukas 5 wird es berichtet, der Herr Jesus hat seine ersten Jünger berufen, hat begonnen, Menschen zu heilen. Und als der Zöllner Levi sich entscheidet, Jesus nachzufolgen, macht er ein großes Gastmahl, lädt viele Zöllner zu sich ein und die Pharisäer und Schriftgelehrten stoßen sich daran. Lukas 5, Vers 33. Sie aber sprachen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die Pharisäer, die deinigen, also die seine Jünger, Jesu Jünger, aber essen und trinken? Das ist ja nicht der einzige Konflikt, der uns geschildert wird. Jesus wird vielfach kritisiert, weil seine Jünger am Sabbat Körner von einem Kornfeld essen, weil sie mit ungewaschenen Händen essen, weil er am Sabbat geheilt hat und so weiter. Und ich möchte mit euch in dieses Thema eintauchen und sehen, ob das vielleicht auch was mit uns zu tun hat. Vorher möchte ich noch beten, könnt gern sitzen bleiben. Herr Jesus, ich möchte danken für dein Wort, dass du uns teilhaben lässt an deinen Gedanken, auch an der Geschichte, die du mit dem Volk Israel geschrieben hast. Und ja, du bist auch der, der uns lenkt und lenken will. Und ich bitte dich einfach, dass du uns jetzt hilfst, dass du unsere Augen und Ohren aufschließt und unser Herz für dein Wort, dass es uns verändern kann. Ich bitte dich, dass du mir beim Sprechen hilfst und den Geschwistern beim Hören. Amen. Genau, ich möchte euch um Verständnis bitten. Ich möchte schon vorwarnen, es dauert heute etwas länger. Aber es gibt, glaube ich, kein Gesetz, dass eine Predigt nur 25 Minuten dauern darf. Okay. Ja, also es geht um Gesetz und Gesetzlichkeit. Ich möchte zuvor einen Blick so in die Geschichte werfen mit euch, um den Konflikt von Jesus mit den Gesetzeslehrern irgendwie besser zu verstehen. Wie haben die damals so gedacht, wie haben die getickt? Schauen wir wirklich diesen Konflikt an und dann geht es darum, ja, wie ist es mit Gesetzlichkeit bei uns, bei mir oder bei uns in der Gemeinde. Bei dem, was ich euch so geschichtlich erzähle, da stütze ich mich hauptsächlich auf Aussagen vom Arnold Fruchtenbaum und auf so einen Aufsatz vom Wilfried Block, den er in Anlehnung an Arnold Fruchtenbaum geschrieben hat. Etwa 1250 vor Christus hat Mose das Gesetz von Gott empfangen. Der hat es niedergeschrieben in den 5 Büchern Mose, die wir ja auch in unserer Bibel haben. Die Juden nennen diese 5 Bücher Mose die Tora oder Torah. Ab dem Jahr 605 vor Christus musste das Volk Israel dann in die Gefangenschaft nach Babylon und 538 vor Christus durften dann die ersten Juden wieder zurückkehren in ihr Land. Sehen wir hier euch da eingezeichnet und einige, es ist nicht ganz maßstabsgerecht, gell, alles, aber es ist nur ein bisschen als Stütze, damit man sich es besser vorstellen kann. Und einige gottesfürchtige Juden haben nach der Rückkehr damals die Frage sich gestellt, warum mussten wir eigentlich in die babylonische Gefangenschaft? Warum kam Gottes Gericht über uns? Und ich denke, es ist gut, wenn man sich ab und zu so Fragen stellt. Und die Juden haben damals erkannt, naja, der Grund dafür, dass sie weggeführt wurden, war die Nichtbeachtung des Gesetzes. Sie haben sich nicht an Gottes Gebote gehalten und er hat es ja angekündigt, wenn ihr meine Gebote achtet, dann werdet ihr Segen empfangen, wenn ihr sie missachtet, dann wird Fluch über euch kommen. 5. Mose 27 und 28 wird es geschildert. Und als sie das erkannt haben, dass sie dagegen Gottes Gebote verstoßen haben, haben sie neue Motivation bekommen, sich wirklich ganz neu nochmal mit dem Gesetz, mit der Tora zu beschäftigen, mit der Frage, was will Gott eigentlich von uns als Volk? Und wie können wir seinen Willen tun? Und was können wir machen, dass wir diese Gebote nicht mehr übertreten? Weil wir wollen kein zweites Mal nach Babylon. Und so entstand nach der Rückkehr aus dem Exil eine Gelehrtenschule, also eine Richtung unter den Schriftgelehrten. Und wenn da viele dieselbe Richtung denken, dann sagt man es eine Schule. Und es war die Schule der Soferim. Das ist ein hebräisches Wort, in der Einzahl heißt es Sofer. Also ein Schriftgelehrter ist ein Sofer und die ganze Schule oder die hieß dann Soferim. Und diese Schriftgelehrten, die machten es sich zur Aufgabe, eben jedes dieser 613 Gebote in der Tora genau zu erforschen, auszulegen und zu erklären. Wie kann dieses Gebot oder dieses genau eingehalten werden? Und gibt es Möglichkeiten, es auch zu brechen und was kann man dagegen tun? Das war ihr ursprüngliches Motiv. Als die erste Generation der Soferim gestorben war, nahm die zweite Generation ihren Auftrag noch ernster. Und sie sagten, wir müssen einen Zaun um die 613 Gebote machen, damit sie nicht gebrochen werden. Und dann fingen sie an, um die eigentlichen Gebote, diese 613, noch weitere Gebote und Regeln herumzubauen, damit man eben schon an diesem äußeren Zaun abgehalten wird, irgendwas gegen das ursprüngliche Gebot zu tun. Und so kamen zum alttestamentlichen Gesetz von den Büchern, 5 Büchern Mose noch weitere Regeln hinzu. Und diesen Zaun, den nennt man auch die rabbinischen Gesetze oder die Gesetze vom Zaun. Noch einmal, ihre Motivation war Achtung und Respekt und Ehrfurcht vor dem Gesetz Gottes, vor der Heiligkeit der göttlichen Befehle. Eigentlich eine gute Sache. Nun war es so, dass sehr viele Soferim an dieser Sache gearbeitet haben und sie haben auch nicht immer gemeinsam gearbeitet, und waren auch sich nicht immer einig in allen Fragen. Aber ihr Prinzip war, ein Sofer, also ein Schriftgelehrter, kann in einer bestimmten Sache auch eine andere Meinung haben als ein anderer Sofer. Aber er darf nicht der Tora widersprechen, also dem ursprünglichen Gesetz. Also dem soll man nicht widersprechen. Ja, also man darf in der Auslegung jemand anders widersprechen, aber nicht im Wort Gottes. Ich denke, das ist ein guter Ansatz. Wir sollten, wenn wir über unser Leben nachdenken, auch so handeln, dass die Schrift immer unser Bezugspunkt bleibt. Als die Soferim dann anfingen, Hunderte und später noch Tausende von neuen Gesetzen hinzuzufügen, da bekam dann das Ganze eine Eigendynamik. Das eigentliche Gesetz trat immer mehr in den Hintergrund. Und die vielen Schutzzaunregeln, also die nachträglichen Ausführungsbestimmungen, traten immer mehr in den Vordergrund. Und irgendwann war man dann wirklich so weit von dem eigentlichen Gesetz weg, dass man sich in dem Gestrüpp von Regeln und Anordnungen regelrecht verhedderte. Ich möchte euch ein Beispiel geben, das vielleicht schon einige von euch kennen, 2. Mose 23, Vers 19. Da steht so eins von diesen 613 Gesetzen. 2. Mose 23, Vers 19b. Du sollst ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Warum verbietet Gott das seinem Volk? war da irgendeine Gefahr in Israel, das zu tun? Oh ja, weil die Kanaaniter nämlich das Nachbarvolk waren. Und die Kanaaniter, die hatten einen Fruchtbarkeitskult in ihrer Baalsreligion. Und wenn eine Ziege ihr Erstgeborenes bekommen hat, dann hat man das von der Mutter weggenommen und man hat Milch von der Mutter genommen, von dem Muttertier, und hat dann dieses Neugeborene, dieses erstgeborene Böcklein in der Milch der Mutter gekocht und hat es den heidnischen Göttern geopfert. Und dadurch haben die ihren Gott Baal angebetet, ja, als ein Götzenopfer. Und deswegen hat Gott zu seinem Volk gesagt, das tut ihr nicht, weil ihr sollt ja nicht Baal anbeten. Ihr sollt keine solchen Götzenopfer tun. Wann gab Gott diesen Befehl? Na, ihr seht es so grob gesagt, 1200 vor Christus. Aber inzwischen sind wir im Jahr ungefähr 400, also 800 Jahre später. In dieser Zeit gab es die Kanaaniter gar nicht mehr. Die waren schon von der Landkarte verschwunden. Und diese heidnische Sitte war kein Thema eigentlich mehr. Und darum war auch in Vergessenheit geraten, warum Gott damals dieses Gebot überhaupt gegeben hat, mit dem Böcklein und der Milch. Aber in ihrem Eifer haben die Sopharim, also diese Schriftgelehrten, gefragt, wie können wir sicher sein, dass wir niemals ein Böcklein in der Milch seiner Mutter kochen? Wie können wir sicher gehen? Und dann sagten sie, wenn man ein Stück Fleisch isst und man trinkt dazu einen Schluck Milch, dann besteht die Möglichkeit, dass diese Milch von der Mutter dieses Fleischstücks genommen ist. Und wenn man dann beides zusammen oder kurz nacheinander verschluckt, wird es im Magen verarbeitet, also wie gekocht, und dann schon hat man das Böcklein in der Milch seiner Mutter gekocht und man hat gegen das Gebot verstoßen. Ihr müsst vielleicht lächeln, gell? Aber so war das Denken dieser Sopharim. Sie hatten einen guten Ansatz, den Willen Gottes zu tun, aber sie haben sich in diesen Schutzklauseln und Zäunen irgendwie verstiegen. Und es ging noch weiter. Die Sopharim haben dann ein Grundgesetz abgeleitet, also ein neues Gesetz. Man muss fleischige und milchige Nahrung völlig voneinander trennen. Und daraus entstand dann die koschere Küche. Und bis zum heutigen Tag ist es unter den orthodoxen Juden in der ganzen Welt Sitte, fleischige und milchige Nahrung zu trennen. Und so gibt es in Israel Restaurants, in denen man nur fleischig essen kann oder nur milchig, aber nicht beides gemischt. Die Sorge der Sopharim ging aber noch weiter. Sie sagten, stellen wir uns mal vor, zum Mittag isst jemand Käse, also milchig. Und auf dem benutzten Teller ist nach dem Essen und selbst nach dem Abspülen noch ein Stückchen Käse, irgendein Schmierfetzen von dem Käse. Ja? Und am Abendessen gibt es Fleisch. Und so könnte man ja den kleinen Käserest zusammen mit dem Fleischrest verschlucken und die kommen im Magen zusammen. Und es könnte ja theoretisch sein, dass das Fleisch von dem Zicklein und der Käse von der Ziegenmutter stammt. Und so hat man wieder das Böcklein in der Milch der Mutter gekocht und damit das Gebot gegen das Gebot verstoßen. Und darum haben die Sopharim ein zweites Gesetz abgeleitet. Man muss zweierlei Geschirr benutzen. Ein Geschirr für Milchprodukte und ein Geschirr für fleischliche Produkte. Und bis zum heutigen Tag ist es wirklich so bei orthodoxen Juden, also nicht bei allen, bei Orthodoxen, dass die zwei verschiedene Sorten von Geschirr und Besteck im Schrank haben. Und so ging das weiter und weiter und hunderte und tausende neue Gebote wurden entwickelt. Das war ja hier mit dem Böcklein nur ein Gesetz von 613. Ja? Die Sopharim haben also ihre Arbeit geleistet 450 vor Christus bis 30 vor Christus. Nach den Sopharim kam aber noch eine zweite Schule, die hießen Tanaim. In der Einzahl heißt das Tanah Tana ist auch ein Lehrer. Also wieder eine Gelehrtenschule, die Tanaim. Die Tanaim, die haben die Arbeit der Soferim beobachtet und sind zu dem Schluss gekommen, naja, die Soferim haben das mit dem Schutzzaun um Gottes Gebote ganz gut gemacht, aber im Zaun sind noch zu viele Löcher. Wir müssen den Zaun noch enger machen, damit wir wirklich sicher gehen können, dass niemand Gottes Gebote übertritt. Und so haben die dann weitere Auslegungen und weitere Gesetze hinzugefügt. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an das Prinzip der Soferim, wie die vorgegangen sind. Bei den Tanaim war es ähnlich. Die haben gesagt, ein Tana, also ein Lehrer von den Tanaim, kann eine andere Meinung haben wie ein anderer Tana, aber nicht wie ein Sofer. Und merkt ihr den Unterschied zwischen der Gruppe davor? Die haben sich noch auf Gottes Wort dann bezogen. Sie haben gesagt, also wir können untereinander, können wir das verschieden auslegen, aber da müssen wir einig sein, dass das Gottes Wort ist. Und die Zweiten haben gesagt, naja, wir können auch unterschiedliche Meinungen haben in der Auslegung, aber wir müssen eins sein in dem, was dieser Sofer dafür Regeln aufgestellt hat. Also der Bezugspunkt Gottes eigentliches Wort ist verloren gegangen. Versuche mal die Entwicklung da von damals auf die heutige Situation zu übertragen. Also Geschwister, die so nach dem Stil Tanaim denken, die würden aus der Gemeinde sagen, ich darf eine andere Meinung haben wie meine Geschwister in irgendeiner Frage, ja. Aber Hauptsache wir stimmen mit der Meinung von Martin Peet oder Hauptsache wir stimmen in der Meinung mit Roger Liebe überein, ja. Also das ist schon irgendwie verkehrt, oder? Ich hoffe, ihr erkennt es, dass wir eigentlich sagen müssten, also wir können schon unterschiedliche Meinungen haben, aber hoffentlich stimmen wir da überein, dass Gottes Wort richtig ist. Und ihr merkt schon, das Ganze ist dann wirklich ganz schön abgestürzt ins Negative bei den Tanaim, weil eben dieser Bezugspunkt Gottes Wort verloren gegangen ist. Die erstellte Menschenmeinung über Gottes Wort war dann wichtiger oder zumindest gleichbedeutend. Die Tanaim haben noch eine verhängnisvolle Lehre entwickelt. An diese Lehre glauben die orthodoxen Juden auch noch bis heute. Und zwar, dass Mose am Berg Sinai zwei Gesetze empfangen hat. Nämlich ein schriftliches, das er in der Tora, also in den fünf Büchern Mose, niedergeschrieben hat. Das sind also diese 613 Gesetze und dazu noch ein mündliches Gesetz, das er nicht niedergeschrieben hat, sondern mündlich an die nächsten Generationen weitergegeben hat. Und die Tanaim haben gedacht oder waren überzeugt, dass das, was wir Tanaim jetzt so Stück für Stück zu Papier bringen, ist nichts anderes als dieses mündliche Gesetz von Mose. Und darum ist es genauso wichtig. Diese Tanaim haben 30 vor Christus bis 220 vor Christus gelehrt. Bis 220 nach, danke. Ist gut, dass dort steht. Genau, und das ist wichtig, weil der Jesus in der Zeit gelebt hat und er ist genau diesen Schriftgelehrten begegnet. Diese Begegnungen mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, das waren Tana, also die gehörten alle zu der Schule der Tanaim. Auch der Saulus war so einer. Jetzt der Vollständigkeit halber, ich möchte es nicht auf die Spitze treiben, aber es ist so, möchte ich auch noch eine dritte Schule von Gelehrten, die noch erwähnen, die nach den Tanaim kamen. Das waren die Amoraim. Ja, in der Einzahl heißt es Amora, also so ein Lehrer heißt dort Amora. Das ist ein aramäisches Wort und heißt auch so viel wie Lehrer, Rabbiner, jüdischer Theologe. Auch diese Amoraim haben sich die Arbeit ihrer Vorgänger angesehen und beurteilt, schön und gut, aber zu viele Schlupflöcher in dem Zaun. Und sie haben weitere Auslegungen und neue Gebote geschrieben. Und auch ihr Prinzip war, ein Amorat kann eine andere Meinung haben wie ein anderer Amorat, aber Hauptsache, er stimmt mit einem Tana überein. Ja, also mit den hier rot gezeichneten. Also es wurde immer komplexer, undurchsichtiger, schlimmer als heutige Steuergesetze. Was die Sopharim und die Tanaim im Lauf der Jahrhunderte zusammengestellt haben, nennt man heute die Mishnah. Die Mishnah, vielleicht kennt ihr, also in Deutsch spricht, die Deutschen betonen ja alles auf der ersten Silbe, also Mishnah, die hat so ungefähr 1500 Seiten. Und ich möchte euch kurz mal einen Abschnitt zeigen. Also es lohnt sich da mal selber drin zu stöbern, mal, also eine Viertelstunde reicht, glaube ich, um einen Eindruck zu bekommen. Genau. Also hier lesen wir die Mishnah. Dann gehen wir einfach mal in den ersten Abschnitt rein. Und da steht hier ganz oben, folgende Regel sagten sie hinsichtlich der Zehnte, also des Zehntens. Alles, was eine Speise ist, aufbewahrt wird und seine Nahrung aus der Erde zieht, ist zehntpflichtig. Und noch eine andere Regel sagten sie, alles, was bei Beginn der Reife und bei fertiger Reife essbar ist, ist, obgleich man es noch wachsen lässt, damit es zunehme, zehntpflichtig. Was aber nicht bei Beginn der Reife, sondern erst bei fertiger Reife essbar ist, ist erst dann zehntpflichtig, wenn es bereits essbar geworden ist. Also klar, die versuchen jetzt das alles zu regeln. Jeder soll ja den Zehnten geben und Menschen vergleichen sich gerne. Jeder schaut auf seinen Nachbarn, gibt der auch den Zehnten und gibt der wirklich genug und gibt es zum richtigen Zeitpunkt. Ja, also nicht, wenn die Hälfte der Ernte schon verfault ist, dann haben wir ja eh weniger, dann ist der Zehnte auch weniger. Also die haben versucht, alles genau zu regeln und dann gibt es eben lange, lange Aufzählungen, wer wann zehntpflichtig ist. Hier schauen wir mal, wann werden Baumfrüchte zehntpflichtig, also die Feigen werden zehntpflichtig, wenn sie zu reifen beginnen, die Weintrauben, sobald sie durchsichtig sind, die Pfirsiche, sobald sie Äderchen bekommen, Johannesbrot, sobald es Punkte bekommt. Hier im vierten Abschnitt steht von Krautfrüchten, sind zum Beispiel Gurken, Kürbisse, Melonen und Etrogim zehnpflichtig. Aber Rabbi Simon sagt, Etrogim ist frei, solange sie klein sind. Ja, also es geht hier so endlos weiter. Zweiter Abschnitt, dritter Abschnitt. Zum Beispiel hier bei 8 von einem Feigenbaum, der im Hof steht, darf man einzelne Feigen zehntfrei essen. Nimmt man mehrere zusammen, so ist man verpflichtet, also verpflichtet, den Zehnten zu zahlen. Rabbi Simon sagt, auch eine in der rechten und eine in der linken Hand und eine im Mund ist erlaubt. Steigt man auf den Wipfel, so darf man den Schoß füllen und essen. Jetzt hören wir mal auf hier. Okay. Also ihr habt, vielleicht bekommt man da eine Vorstellung, wie das Volk da beschäftigt wurde, mit was für Gedanken. Und dass irgendwie kein Platz mehr eigentlich ist, an Gott zu denken. Also vorhin haben wir das Lied gesungen, mir ist wohl in dem Herrn. Also wenn ich mich da so reindenke, ich wäre ständig dran gewesen, jetzt zu überschlagen, wo muss ich jetzt wie viel abgeben, mache ich es richtig? Also die wollten ja wirklich das richtig machen. Ja. Oder Tom hat heute aus 5. Mose 6 vorgelesen, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, als oberstes Gebot steht da drin. Ja. Wie hat man da Zeit, irgendwie über Gott zu lieben? Wenn man ständig versucht ist, sich zu kontrollieren, damit alles korrekt ist. Gut. Die Also die Schule der Soferim und die Schule der Tanaim, was die geschrieben haben, das ist die Mishnah. Und die Schule der Amoraim, die haben die Gemara, oder Gemora, aber eher Gemara, dann geschrieben, 32 Bände. Also das ist so groß wie die Enzyklopädie Britannica. Also meine Hände würden jetzt nicht ausreichen, 32 Bände da in der Breite darzustellen. Und diese zwei Werke zusammen, Mishnah und Gemora, das ist der Talmud. Das Wort haben wir vielleicht auch schon einige Mal gehört, umfasst ungefähr 10.000 Seiten. Und das ist so eine Seite aus dem Talmud. Das ist jetzt nachträglich eingefärbt oder farbig hervorgehoben, damit man da ein bisschen was sehen kann. Also zentral ist der Mishnah-Text, das ist das Rote in der Mitte. Und darunter ist der Gemara-Text, also die Generation später der Schriftgelehrten. Und dann kommen noch verschiedene Kommentare vom Rashi und noch von Rashi-Schülern und so weiter und noch Anmerkungen. Der eigentliche Text aus der Tora, also aus den 5 Büchern Mose, ist gar nicht mehr drauf da. Ja. Also mit sowas beschäftigen sich orthodoxe Juden. Und da kann man sich lang beschäftigen. Gut, aber jetzt kommen wir zurück zu dem Bibeltext in Lukas 5. Wie ging Jesus jetzt mit diesen Konflikten oder mit den Pharisäern und Schriftgelehrten um? Wir haben ja schon gelesen, die Pharisäer und Schriftgelehrten sprachen zu Jesus, warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die Pharisäer, die deinigen, aber essen und trinken. Also wenn wir das lesen, diesen Bibeltext, dann müssen wir eben das hier im Hinterkopf haben, wie das entstanden ist. Weil die Pharisäer und Schriftgelehrten, die lebten eben zur Zeit Jesu und die warteten auf den Messias. Also die warteten auf einen Erlöser, und zwar einen, der ganz gesetzestreu ist. Also als der Herr Jesus dann aufgetreten ist und Wunder getan hat, da hat die Pharisäer und die Schriftgelehrten am meisten interessiert, ordnet sich dieser Jesus aus Nazareth der Mishnah unter? Hält er sich wirklich an diese Gebote der Mishnah? Im Neuen Testament kommt das Wort Mishnah nicht vor, also das ist uns wahrscheinlich, ist euch auch noch nie begegnet dort wahrscheinlich, aber die Sache gibt es, sie wird nur anders benannt. Im Neuen Testament ist da die Rede von Überlieferung der Väter, die Überlieferung der Alten, in manchen Übersetzungen auch die Tradition der Väter oder bei Luther heißt es die Aufsätze der Ältesten. Okay, jetzt sehen wir uns mal die Antworten an, die Jesus auf diese Frage der Pharisäer gegeben hat bezüglich des Fastens. Er sagt, Vers 33 in Markus 7, sie aber sprachen zu ihm, warum fasten, ach ja, das haben wir schon gehabt, gell? Den Text. Die Antwort, eine vierfache Antwort, der erste Teil. Und Jesus sprach zu ihnen, könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Also Jesus will ausdrücken, jetzt ist Hochzeit. Der Bräutigam ist da. Ich bin der Bräutigam, ich bin der Messias. Und jetzt, das ist ein Grund zu feiern, nicht zum Fasten. Ja, später, nach meiner Kreuzigung, werden meine Jünger sicherlich fasten, weil sie traurig sind. Aber nicht jetzt. Teil 2 der Antwort, Vers 36. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht zu dem Alten. Was meint der Herr Jesus? Er sagt, will ausdrücken, ich bin nicht gekommen, um die Löcher zu stopfen. Die Löcher, die in eurem Zaun sind, das mache ich nicht. Ja? Das Gesetz ist gut, so wie es ist, es braucht keine Umzäunung. ich habe etwas Neues, etwas anderes. Und mein Neues, das passt nicht als Flicken zu eurem alten System. Teil 3 der Antwort. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden, so bleiben beide miteinander erhalten. Was will Jesus ausdrücken? Leute, ich bin gekommen, ich bin nicht gekommen, um meine neue Lehre in eure pharisäischen Formen hineinzutun. Eure Form ist brüchig. Sie hält es nicht aus und würde zerreißen. Ich bringe eine neue Lehre und die passt nicht in euer System. Vierte Teil seiner Antwort vom Jesus. Und niemand, der alten, also alten Wein trinkt, will sogleich neuen, denn er spricht, der alte ist besser. Denn hier sagt der Herr Jesus schon voraus, dass die Pharisäer die Botschaft des Evangeliums, den neuen Wein, verachten werden und am alten Wein festhalten werden. Der alte ist milder. Die Botschaft des Gesetzes geht uns irgendwie leichter und flüssiger hinunter als das Evangelium. Irgendwie entspricht es unserem alten Wesen anscheinend mehr, irgendwelchen Lehrern zu folgen, die uns sagen, opfer dies oder opfer das oder mach dies, mach das nicht. Das entspricht irgendwie anscheinend unserem alten Wesen wohl mehr als die Botschaft der Gnade, die Jesus bringt. Was können wir noch von Jesus lernen oder über seine Meinung zu der Überlieferung der Alten lernen? Wenn Jesus spricht, dann bezieht er sich immer nur auf das eigentliche Wort Gottes, auf die Tora, also die 5 Bücher Mose, die Propheten, die geschichtlichen Bücher, eben alle, oder die poetischen Bücher, alles, was wir auch im Alten Testament haben. Aber er bezieht sich nie auf die Mishna. Wir hören Jesu Meinung über die Überlieferung der Alten, und zwar Markus 7. Spricht der Herr Jesus ganz deutlich die ersten 9 Verse. Markus 7, und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und ehernem Geschirr und Polstern. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein, Waschungen von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Und Vers 13, und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Also Menschengebote stehen oft nicht nur neutral neben dem, was Gott will, sondern Menschengebote verdrängen das Wort Gottes oft. Sie heben, wie der Herr Jesus sagt, sie heben Gottes Wort auf. Ein weiterer Abschnitt, den ich euch vorlesen möchte, aus Matthäus-Evangelium diesmal, Matthäus 23, Kapitel 23. Da wird der Herr Jesus ganz deutlich, was er über die Denkweise der Schriftgelehrten und Pharisäer denkt. Vers 4 sagt er einleitend über sie: Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit ihren Fingern, nicht einen Finger anrühren. Also sie lasten anderen Menschen schwere Bürden auf. Sie machen die Menschen zu Sklaven, zum Beispiel zu Sklaven der Sabbatgesetzlichkeit. Schwere Lasten, von denen sie aber Notausgänge oder Schlupflöcher wissen. Ein Gebot von ihnen war, dass man am Sabbat nur 1000 Schritte auf Land gehen darf. 1000 Schritte, ist nicht weit. Für die Reise auf dem Wasser galt es aber nicht. Und so hat sich der eine oder andere Schriftgelehrte einfach einen Wassersack unter den Sattel von seinem Esel gelegt und dann ist er ja auf Wasser gereist und dann durfte er unbegrenzt reisen, auch am Sabbat. Und ihr merkt, Gesetzlichkeit und Heuchelei liegen ganz nah beieinander. Weil der gesetzliche Mensch Gebote erfüllen will, aber doch merkt, dass er es nicht schafft, treibt ihn seine Gesetzlichkeit in die Heuchelei. Ja? Wehe, Vers 25, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller toten Gebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Ein weiterer Punkt, auf den Jesus uns aufmerksam machen will, Vers 23, wieder eines dieser Weherufe. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Also wir dürfen nicht nur auf den Buchstaben blicken, sondern müssen uns immer fragen, was steht hinter dem Gebot, hinter dieser Regelung? Ja? Hier wird uns gesagt, dass die Schriftgelehrten das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt haben, nämlich Recht, Barmherzigkeit und Glauben. Also wenn wir überlegen, mache ich das aus Gesetzlichkeit oder nicht, kann ich mich fragen, ja, mache ich das im Vertrauen auf Jesus, im Glauben, führt es zu mehr Gerechtigkeit, ist es barmherzig. Der Blick auf das Wesentliche darf nicht verloren gehen. Ein Vers weiter, 24, ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Ja, also Mücke und Kamel waren beides unreine Tiere, vor denen sollten sich die Juden also hüten, also nicht essen. Und manche Juden haben sich darauf konzentriert, beim Trinken aus einem Becher den Wein durch die Zahnzwischenräume zu ziehen, damit der Wein dann nochmal gesiebt wird, damit sie keine Mücke verschlucken. Ja? Sie haben keine Mücke verschluckt, aber das Kamel. Das Wesentliche ging verloren. Und ein weiterer Weheruf, der schwerwiegt, in Vers 13, in Matthäus 23, aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Also Gesetzlichkeit kann anderen den Weg zu Gottes Heil versperren. Also wenn man jemand was vorspielt und heuchelt, das kann den Weg für den anderen versperren. Okay, ich komme zum letzten Punkt, Gesetzlichkeit in meinem Leben oder in unserer Gemeinde. Ich habe euch diese Entwicklung von den Sopharim, den Tanaim und den Amoraim vorgestellt und das hat ja auch einige Zeit in Anspruch genommen. Aber es war es mir wert, damit wir wirklich plastisch vor Augen haben, wie absurd das alles werden kann, ja? Wie verquer und falsch. Und wir schmunzeln vielleicht darüber, aber eigentlich ist es traurig, dass Menschen, die Gott wirklich mit wahrhaftigem Herzen folgen wollen und gehorsam sein wollen, so gelenkt werden, dass sie ihre Energie auf sowas verwenden. Und es soll uns eine Warnung sein vor gesetzlichem Denken und Handeln. Wir brauchen manchmal so krasse Beispiele, damit wir die Sache irgendwie ernst nehmen. Ja? Sicherlich haben wir jetzt als Gemeinde Traunreuth keine so lange Tradition von Schriftgelehrten wie die Juden damals. Aber auch wir müssen uns aufpassen, wann und ob wir Gottes eigentliche Gebote verlassen und wann wir menschliche Gebote aufstellen. Eine wichtige Unterscheidung dabei, es gibt Menschensatzungen, also menschliche Gebote, Menschensatzungen, die als Heilsweg verkauft werden und manche, die als Heiligungsweg verkauft werden. Also ich hoffe sehr, dass wir hier in der Gemeinde keine Menschengebote verbreiten als Heilsweg, ja, also wo wir das Heil damit verbinden. Du musst das und das tun, damit du das Heil bekommst. Aber es gibt Glaubensgemeinschaften, in denen das so ist. Du musst an Jesus glauben und den Sabbat heiligen. Dann kommst du in den Himmel. Oder du musst an Jesus glauben und die Eucharistie erhalten. Dann bist du gerettet. Oder du musst an Jesus glauben und getauft werden. Dann kommst du in den Himmel. Aber es gibt auch Menschengebote, die nicht als Heilsweg, sondern als Heiligungsweg dargestellt werden. Also wenn du dich daran und daran hältst, dann bist du auf jeden Fall gut in Sachen Heiligung unterwegs. Das ist eine Garantie, dass du dann gut in der Heiligung unterwegs bist. Mit diesen Geboten ist es natürlich ein bisschen schwieriger, das zu unterscheiden. Und wir Älteste in Traunreuth, wir tun uns oft schwer, Dinge in der Gemeinde ganz eindeutig zu regeln, weil immer die Gefahr besteht, dass Regelungen von Geschwistern als Gesetze verstanden werden. Ich lese euch gleich mal eine ganze Sammlung von Fragen und Gedanken vor. Und ich bitte, also auch wenn das vielleicht lustig klingt, ich bitte euch jetzt nicht laut zu lachen, denn das könnte manchen kränken, weil diese Fragen oder Gedanken, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das sind Gedanken, die in unserer Gemeinde gedacht werden. Vielleicht nicht von allen, aber von manchen. Bei manchen Fragen oder Gedanken, die ich jetzt dann sage, da wird dir sofort klar sein, ja, das ist eine menschliche Regel, die ist nicht von Gott gegeben, aber wir brauchen trotzdem diese Regel, damit hier in der Gemeinde kein Chaos oder keine Unordnung ausbricht. Ja, für manche ist das ganz klar, die können das erkennen. Andere sind sich da vielleicht nicht so sicher und sagen, ja, das ist eine menschliche Regel, die könnte schon zum Gesetz werden. Oder das ist eine menschliche Regel, die läuft eigentlich Gottes Willen total entgegen. Oder ihr denkt vielleicht, ja, über diese Frage könnte ich mal nachdenken, vielleicht steckt da wirklich ein guter Ratschlag für mich drin. Oder vielleicht denkst du, ja, das geht hier wirklich um Gottes Willen, das ist wirklich wichtig, das muss so sein. Ja, also jetzt kommt die Liste, die Traunreuth-Liste, meine Traunreuth-Liste zum Thema Gesetzlichkeit. Also es kann von jemand anders ganz anders sein. Ab welchem Alter darf man am Abendmahl teilnehmen? Ab welchem Alter kann ich mich taufen lassen? Darf man am Abendmahl teilnehmen, wenn man sich nicht vorher vorgestellt hat? Darf man am Abendmahl teilnehmen, wenn man noch nicht getauft ist? Ist es wesentlich, aus welchem Teig das Abendmahlbrot gebacken ist? Ist es wesentlich, ob wir beim Abendmahl Wein oder Traubensaft trinken? Also ihr seht schon, das Abendmahl ist eine richtige Fundgrube. Ist die richtige Abfolge von bestimmten Handlungen oder Ritualen im Abendmahl oder im Gottesdienst notwendig oder wichtig? Muss zum Beispiel im Gottesdienst zuerst ein Eingangsgebet gesprochen werden oder darf der Gottesdienst auch mit einem gemeinsamen Lied begonnen werden? Muss ein Gebet eigentlich immer mit Amen beschlossen werden? Oder ist es irgendwie besonders wirksam, wenn man anfügt in Jesu Namen? Kann eine Gemeindestunde überhaupt gesegnet sein, wenn sie nicht mit Gebet begonnen wurde? Muss man als Christ vor jedem Essen beten? Auch vor jeder Zwischenmahlzeit? Auch vor jedem Schluck so zwischendrin beim Trinken? Darf ein Christ eigentlich tanzen? Und darf bei einer Hochzeit getanzt werden? Oder darf hier in den Gemeinderäumen getanzt werden? Wie lang bzw. wie kurz darf der Rock einer Frau sein? Oder die Haare, wie lang und wie kurz sollen die sein? Noch ein paar mehr. Darf man im Radio einen anderen Sender hören als ERF? Welche Art von Musik darf ich mir als Christ überhaupt anhören? Dürfen Christen Fernsehen? Und wenn ja, nur Tierdokus oder auch andere Sendungen? Ist ein Taufkurs vor der Taufe ein Muss und ein Ehekurs vor der Ehe? Ist es gut, wenn ich mich von einem Arzt behandeln lasse, der kein Christ ist und der die Evolutionslehre voll befürwortet? Welche Entspannungstechniken darf ich praktizieren, wenn ich sehr aufgeregt bin oder Erholung brauche? Ist Psychotherapie für Christen tabu? Soll ich den Zehnten meines Einkommens an die Gemeinde spenden? Und aus was berechne ich eigentlich den Zehnten genau? Darf man beim Trinken von Wein und Saft im Abendmahl den Becher zwischendrin absetzen und den Wein oder den Saft in mehreren Zügen, also in mehreren Schlucken trinken? Also das sind Fragen, die in unseren Köpfen herumgehen. Ja? Nicht, weil wir böse Motive haben, sondern ich unterstelle jedem, weil er Gott gefallen möchte. Ja? Manchmal auch Gott gefallen möchte im Halten von Geboten und gewohnten Routinen. Weil wir es schon immer so machen, darum ist es einfach richtig und Gott gewollt. Oder manchmal ist es so, ist nicht ganz so klar zu unterscheiden, was ist Überlieferung und was ist wirklich Gottes Wille. Wird etwas in der Gemeinde in bestimmter Weise gemacht, weil es einfach praktikabel ist oder weil es Gottes Wille ist? Bei manchen Dingen in meiner Aufzählung hast du bestimmt sofort innerlich eine eindeutige Antwort gehabt, ja? Aber kannst du das deine Antwort mit der Bibelstelle belegen, dass das wirklich in Gottes Wort steht? Als Älteste scheuen wir uns leichtfertig, irgendwie neue Regelwerke aufzustellen, die in den Köpfen mancher Geschwister leicht zu scheinbaren Gottesgeboten werden können. Wir haben unsere Gemeindeordnung, also das kennt ihr ja wahrscheinlich, ganz bewusst in zwei Abschnitte unterteilt. In einen ersten, in dem die absoluten Glaubensgrundlagen festgehalten werden. Ja, wir haben das auch mit Bibelstellen belegt, um zu zeigen, das beruht auf Gottes Wort, das ist Gottes Wille. Der Bezugspunkt ist Gottes Wort. Kann jeder gerne oder soll jeder gerne nachlesen und an die Quelle gehen. Im zweiten Teil, dem Gemeindeverständnis, sind wir etwas offener. Das Gemeindeverständnis beinhaltet teilweise auch Aussagen, die der eine oder andere vielleicht anders versteht oder man auch anders handhaben könnte. Aber wir praktizieren dies halt eben so in der Weise in Traunreuth und darum bitten wir alle, das so mitzutragen, zumindest nicht dagegen zu arbeiten. Ja, mir war es wichtig, euch einen Eindruck zu vermitteln, zu welchen Dingen Gesetzlichkeit führen kann. Ich hoffe, ihr versteht jetzt besser das Verhalten der Pharisäer und der Schriftgelehrten und ebenso das Verhalten von Jesus, wie er den Pharisäern und Schriftgelehrten gegenübertritt. Wir sind Gewohnheitsmenschen. Wir lieben, wenn etwa, oder die meisten von uns, wenn was immer gleich ist und immer in derselben Reihenfolge abläuft, das gibt uns Sicherheit. Aber es ist ein gefährlicher Eindruck, der kann entstehen, nur so ist es richtig, wie wir es machen. Darum wird auch ab und zu manchmal, bewusst oder unbewusst, etwas gewechselt in der Abfolge, in der Form vom Abendmahl oder vom Gottesdienst. Ja. Der Blick auf das Wesentliche soll nicht verloren gehen. Ich hoffe, dass ich euch dazu bewegen konnte, über eigene Glaubensvorstellungen und Handlungen nachzudenken und sie zu hinterfragen. Steckt da Gottes Wille noch drin oder hat sich diese Gewohnheit oder diese Regel schon selbstständig gemacht? Und ich hoffe, dass du dich nicht durch gut gemeinte, aber menschengemachte Gebote so sehr einengst, dass du heucheln musst, um noch ein guter Christ sein zu können. Vielleicht hast du dir jetzt in der Predigt auch irgendwie mehr erwartet, mehr klare Antworten auf die ganzen Fragen. Es waren eigentlich jetzt am Schluss nur Fragen, gell? Keine Antworten. Aber die Antworten kann ich dir nicht geben. Manchmal musst du die selber beantworten. Und manche Fragen kann man ganz einfach prüfen, wenn man sich fragt, bei dem Gedanken oder bei der Handlung, liebe ich dadurch Gott und meinen Nächsten? Ja? Auf das reduziert es ja der Herr Jesus auch. Bei manchen Fragestellungen wird es sicherlich schwieriger sein, das Problem auf die zwei grundlegenden Gebote Gottes zurückzuführen. Ich habe jetzt nur mich bezogen auf Aussagen in den Evangelien, ja, die Gesetzlichkeit berühren oder betreffen. Die Aussagen zur Gesetzlichkeit in den ganzen Briefen sind außen vor geblieben, sonst hätte es jetzt den Rahmen noch mehr gesprengt. Trotzdem will ich mit zwei Versen von Paulus schließen. 1. Korinther 1, Vers 30. Christus Jesus ist uns von Gott gemacht worden zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Also nicht das Gesetz ist unsere Erlösung, sondern Jesus. Nicht das Gesetz ist unsere Heiligung, sondern Jesus. Und Römer 10, Vers 4, denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Amen.